Gestern sagte jemand noch, ah, morgen sehen wir uns in der Hölle. Da sage ich, nee, zur Hölle, nicht, okay, großer Unterschied. Es ist ein heißes Thema, passt in die Jahreszeit, nur dass die Hitze nicht nachlässt. Deswegen habe ich den dritten Teil und letzten Teil über dieses Thema mit dem Untertitel Die Konsequenz benannt. Im Buch Hebräer 6, 1 und 2 heißt es, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Was wir also hier heute noch einmal behandeln, ist kein Spezialthema der Bibel. Es ist keine Nische, wo sich vielleicht Leute gerne aufhalten. Es ist nicht Kür, sondern Pflicht. Der Hebräerbriefschreiber sagt, das ist die absolute Basis, neben den anderen genannten Themen, ist die Lehre über das ewige Gericht. So, das war in der Urgemeinde Basis, neben den Dingen wie Handauflegen, wie Buße von toten Werken, wie Glauben an Gott, wie leere Hand der Waschung, wie Handauflegung der Totenauferstehung, ebenso auch die Lehre vom ewigen Gericht. Es wird leider sehr selten drüber gelehrt. Auch wir als Gemeinde haben das nicht jeden Monat auf der Tagesordnung stehen, jetzt eben mal ein Dreiteiler. Aber ich denke, wir müssen unseren Geist schärfen auf dieses Thema hin, weil da vielleicht ein bisschen was überlesen wird oder übersehen wurde die letzte Zeit. Die ersten beiden Teile dieser Themenreihe haben ja durch Erlebnisberichte von Nahtodeserfahrungen, göttlichen Visionen und auch natürlich aus dem Wort Gottes Grundzüge der Hölle aufgezeigt. Wir haben uns angeschaut, dass Jesus selbst 13% der 1870 festgehaltenen Worte seines Redens oder Verse seines Redens mit Aussagen über die Hölle verfasst hat. Und das lässt keinen Zweifel an der Existenz und auch an dem in ihr wohnenden Schrecken. Ich glaube, dass diese Botschaft für jeden Christ von uns eine aufweckende Wirkung hat und auch eine, soll ich sagen, abschreckende, vielleicht, womöglich. Will Gott uns abschrecken? Wahrscheinlich. Es muss ja einen Grund geben, warum Jesus so viel darüber geredet hat und in seinem Wort so viel festgehalten wurde über dieses doch nicht so angenehme Thema. Wir reden doch lieber über Dinge wie Gott heilt uns und Gott gibt uns Wohlstand und Gott stellt unsere Ehe wieder her und Gott sorgt dafür, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie starke Männer und Frauen des Glaubens werden. Das hören wir alle sehr gern und das ist auch alles wahr. Aber die andere Seite ist die mit Abstand ernsthaftere und sie ist fundamental. Alles diese Dinge, über die wir sonst auch immer gerne reden, bauen auf diesen Grundsätzen des Christentums auf, die eben der Hebräerbriefschreiber hier ja alle erwähnt hat. Wir wissen, dass Sünde Sünde ist, hat eben Matthias nochmal wiederholt. Das ist eine Grundlehre, Umkehr von bösen Werken. Darüber reden wir ab und zu, eigentlich jeden Sonntag einmal kurz, zumindest zum Schluss, wenn wir die Menschen einladen, Sündenvergebung abzuholen, die eben Jesus noch nicht als ihren Herrn kennen. Und das ist gut und richtig so. Doch erst die Hölle oder die Erkenntnis, dass dieser Ort existiert und für wen er existiert, hilft uns, die Ernsthaftigkeit zu verstehen, mit der Christus über dieses Thema losgegangen ist. Ja, weshalb Christus auf diese Erde eigentlich überhaupt gekommen ist. Er kam nicht her, um uns einen besseren Lebensstandard zu besorgen. Das war nicht Grund für sein Kommen. Das sind kleine, schöne Nebensachen, die er uns mitgegeben hat, mit den Verheißungen, die wir ja in Abraham haben. Der Grund, warum er gekommen ist, ist, weil er sehr genau wusste, wo die Ewigkeit stattfindet, bei Menschen, die in Sünde sterben. Und er wusste, es gibt keinen Ausweg. Kein Mensch alleine kommt da jemals raus. Die Menschheit war längst unter dem Fluch. Und außer dem Volk Israel gab es keine Zugangsmöglichkeit mehr zu Gottes Gnade oder gar Vergebung. In den ersten beiden Teilen haben wir Dinge herausgefunden, wie dass die Hölle der Ort absoluten Grauens ist. Dass die Menschen in die Hölle kommen, die Gottes Vergebungsgeschenk nicht angenommen haben.
Und das ist alleine schon eine Aussage, über die kann man viele Wochen nachdenken. Wir sehen auf einmal Gesichter von Leuten, die uns lieb sind, um uns herum und wissen, die haben Jesus nicht angenommen. Das ist ihr Zielort. Mein Gott, kann das wirklich sein? Dann möchten wir es ganz schnell wieder vergessen und sich wieder mit angenehmeren Themen befassen. Weil wenn das wahr wäre, mein Gott, die Hölle wäre voll. Die Bibel sagt, es ist wahr. Und die Hölle, haben wir herausgefunden, wird ein Ort sein oder ist ein Ort, der ewig andauern wird. Er wird nicht vorbei sein, so Fegefeuertheorie und so. Das ist nicht biblisch. Die Hölle ist ein Ort ewigen Schmerzens, ewigen Plagens und ewiger Pein. Dass die Hölle ein Ort ewigen Feuers ist, in der der Wurm nicht stirbt, so heißt es wortwörtlich. Dass es einen Weg gibt, schon hier in diesem Leben sicher zu sein, das haben wir auch herausgefunden, dass wir nicht an diesem Ort landen, wenn wir sterben. Dass es, wenn man jedoch gestorben und einmal dort angekommen ist, keinen Ausweg mehr gibt in Ewigkeit. Dass also die Entscheidung, ja oder nein, zu diesem Ort hier gefällt wird. Und zwar unwiderruflich. Erinnert euch an den Herrn Weber, der da landete, völlig ungeplant, viel zu früh. Und der merkte, es gibt keine Möglichkeit mehr. Er hat seine 6000 Punkte nicht verdient. Und er hätte sie auch nie verdienen können. Heute beim letzten Teil dieser Predigtreihe werden wir uns Jesu Erzählungen vom reichen Mann und von Lazarus ein bisschen näher anschauen, die ja beide starben und dann an verschiedenen Orten sich wiederfanden. Außerdem werden wir uns damit befassen, was es mit dem Hades und mit dem Ort, der Feuersee genannt wird, auf sich hat. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass auch in diesem Predigtteil ein, vielleicht zwei Filmausschnitte gezeigt werden, die für kleine Kinder nicht empfehlenswert sind. So ab dem Schulalter habe ich nichts dagegen, wenn die Kinder hier sind. Man muss es hinterher halt erklären. Weil Kinder dürfen auch Dinge sehen, wenn sie biblisch begründet sind und wenn wir sie hinterher auch ihnen verständlich machen, da habe ich dann wenig Probleme. Aber ich sehe jetzt hier keine kleinen Kinder. Wenn der Film anfängt, könnt ihr immer noch entscheiden, ob er dann die Kinder rübergeht oder vielleicht die Augen ein bisschen zuhaltet. Es ist nicht kein Horrorfilm, aber es sind halt ein paar Szenen, die abschrecken können. Ziel von mir ist es heute, die Konsequenz der Hölle und auch unseres eigenen Lebens ein Stück weit besser zu verstehen. Ich habe kürzlich eine Untersuchung gelesen nach einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK Nürnberg aus 2010, was Deutsche glauben. Obwohl 60% aller deutschen Kirchenmitglieder sind, hofft nur eine Minderheit, nämlich 35%, auf ein Leben nach dem Tod. Fast zwei Drittel, 64,6% aller Deutschen sind überzeugt, dass mit dem Ableben das Dasein endet. Annähernd ebenso viele, 63%, meinen, dass ihre Existenz durch den Tod zwar beendet sein werde, aber ein Teil von ihnen in ihren Nachkommen weiterlebe. Und 27% glauben, dass es ein Paradies und eine Hölle gibt. Also etwa ein Drittel, weniger als ein Drittel. Und 21% glauben, dass sie in einer anderen Gestalt wiedergeboren werden. So, also wir wissen, dass da nicht nur die Hindus mit drin sind, sondern viele Esoteriker inzwischen glauben tatsächlich, ich werde irgendwann wiedergeboren als Schmetterling oder Reh oder wenn ich böse war als Spinne oder Ameise oder irgendwas. So, wir wissen, das ist völlig unbiblische Lehre, die entbehrt jeglicher Grundlage. Aber das macht ja nichts, jeder hat ja Recht zu glauben, was er möchte. Nur wir glauben das, was die Bibel sagt. Und wenn wir hier sehen, dass weniger als ein Drittel überhaupt mit Paradies oder Hölle rechnet, dann verstehen wir vieles von dem Lebensstil unserer Mitbürger. Bis hin zu unseren Politikern, bis hin ganz oben, passieren Dinge, die man sich nicht erklären könnte, würde man Gottesfurcht haben. Würde man wissen, es kommt der Tag, wo ich Rechenschaft geben muss. Die Bibel sagt über jedes unnütze Wort. Wie viel mehr dann über Taten oder wie viel mehr noch über Haltungen, die sich dahinter verbergen. So, es gibt also einen guten Grund, warum wir hierüber lehren. Vielleicht kommst du selbst aus so einem Hintergrund, hast immer gehört, naja, Himmel, Hölle, das ist alles was für vielleicht für Fanatiker, aber das ist ja nicht wirklich so ein Thema in der Bibel. Ich denke, inzwischen wisst ihr, dass es ein sehr ernstes und sehr viel besprochenes Thema in dem Buch der Bücher ist. Jesus erzählte von einer Begebenheit, durch die wir erkennen sollen, was nach diesem Leben als nächstes geschieht. Ich möchte das vorlesen aus Lukas 16, Vers 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann
und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor, volle Geschwüre, und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah dann aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht: Sie haben Moses und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Soweit das Wort Gottes. Einige Bibelausleger glauben, dass das hier kein Gleichnis war. Denn wenn Jesus Gleichnisse erzählte, erwähnt er nie Namen. Sie glauben, dass das hier ein Geschehen war, das Jesus beobachtet hat und von dem er sprach. Weil er nennt ja Lazarus mit Namen hierbei. Wie auch immer, dieses Beispiel erzählt uns einiges über den Ort nach diesem Leben. Zum einen über den Aufenthaltsort nach dem Tod. Und da sehen wir ja 2 verschiedene Orte. Das eine war genannt Abrahams Schoß. Das war der Aufenthaltsort, an dem die Heiligen des Alten Testaments gebracht wurden, bis Jesus den Weg in die Gegenwart Gottes gebahnt hatte. Wenn also ein gläubiger Jude starb, dann landete er an dieser Zwischenstation, die eben hier als Abrahams Schoß bezeichnet wird. Der reiche Mann fand sich im Hades wieder, dem Ort der Qual, der Warteraum vor dem jüngsten Gericht ist, an dem diese Menschen zur Ewigkeit in der Hölle verurteilt werden, in der Gehenna, gehen wir nachher noch drauf ein. Also diese beiden Ortschaften existierten im Alten Bund, doch mit Jesu Auferstehung änderte sich das ein bisschen. So, wenn du oder ich als gläubige Christen irgendwann sterben, dann gehen wir nach Hause zum Herrn. Dann müssen wir nicht erst noch mal ein paar Jahrhunderte in einem Warteraum warten, bis irgendwann irgendwo die Tür aufgeht, sondern die Tür ist Jesus Christus und durch diese Tür gehen wir sicher in die Herrlichkeit Gottes. Das Zweite, was wir sehen können, ist, dass beide bei vollem Bewusstsein sind. Der reiche Mann war auch dort noch ein Mensch mit Verstand, mit Gefühlen, mit Willen und auch mit körperlichen Empfindungen und Bedürfnissen. Und das ist vielleicht überraschend. Dieser Mann konnte sehen, er konnte hören, er konnte Schmerz empfinden. Man besitzt dort auch eine Art von Fleisch oder Körpersubstanz. Das erkennen wir am intensiven Verlangen des reichen Mannes nach Kühlung. Jesus sagt, dass sowohl der Leib als auch die Seele in der Hölle kontinuierlich ins Verderben gestürzt werden. Matthäus 10, 28, könnt ihr das nochmal nachlesen. Mit anderen Worten, wird dort also das Fleisch der Menschen vom Feuer und von den Würmern in der Hölle ununterbrochen
gequält und gepeinigt. Die dritte Tatsache, die uns hier klar wird, ist, dass die Gnade endet. Eine meiner sicherlich am meist zitierten Bibelstellen in meiner Gebetszeit, in meiner Proklamationszeit, auch wenn ich irgendwo bin, ist die, dass der Herr gut ist und seine Gnade ewig währt. Ich kenne die Bibel aber gut genug, um zu wissen, dass diese Schriftstelle nicht für jeden Menschen gilt, sondern die gilt für Menschen, die ihm gehören. Menschen, wo er herrscht, für die gilt, diese Gnade wird nie vergehen. Seine Gnade wird immer mit dir sein. Das heißt aber nicht, dass diese Gnade immer verfügbar sein wird. Es wird einen Zeitpunkt geben, wo diese Gnade niemandem mehr zur Verfügung steht, der sie nicht schon hat. Und spätestens mit dem Tod ist dieser Moment gekommen, wenn ich dann die Gnade Gottes nicht empfangen habe. Sie steht mir ja zur Verfügung. Es ist ja nicht so, dass Gott sie mir vorenthalten hätte, sondern ich habe die Entscheidung zu treffen, nehme ich Jesus an als meinen Herrn oder lebe ich eben, wie ich will. Jeder kann leben, wie er will, aber jeder wird den Preis zahlen an dem Tag, der kommt. Und dieser Tag kommt für jeden Menschen. Ist euch mal aufgefallen, dass auch reiche, wohlhabende, einflussreiche Menschen nicht geschützt sind von Not und Qual? Vor Tod? Es kommt genauso in diese Familien wie in die von den Ärmsten der Armen. Hier gibt es keinen Unterschied. Hier kann man das nicht kaufen. Versteht ihr? Dieser Tag kommt. Der reiche Mann flehte um Gnade. Doch macht Jesus deutlich, dass es nach diesem Leben keinerlei Chance mehr gibt, eine Entscheidung für die Herrschaft Gottes über das eigene Leben zu treffen und somit die Gnade Gottes anzunehmen. Aus der Hölle gibt es in Ewigkeit kein Entkommen. Es wird niemals jemand von außen kommen, um die Insassen der Hölle zu trösten. Auch das ist gewiss. Niemand wird kommen, um ihr Leiden zu erleichtern, obwohl sie sich so sehr danach sehnen. Das zeigt uns diese Schriftstelle ebenso deutlich. Das vierte, was mir aufgefallen ist, es wird in der Hölle keine Partys geben. Manch einer sagte mir, ja, gehen alle in die Hölle und dann machen wir Party. Und, ja, kennt ihr die Sprüche? Es wird keine Partys in der Hölle geben. Einige Menschen glauben das wohl. Aber wo ist da Gemeinschaft? Die ist ja notwendig für eine Party. Ich muss ja mit ein paar Leuten wenigstens Gemeinschaft haben können, damit man feiern kann, oder? Da gibt es keine Gemeinschaft. Hölle ist sowas wie ewige Einzelhaft. Der reiche Mann, der wünscht sich nicht mal Gemeinschaft, weil sie nicht möglich wäre. Gemeinschaft wäre nur noch mehr Leiden anzusehen. Es wäre kein Trost. Stattdessen wollte er nicht, dass seine Brüder ebenfalls zu ihm an diesem furchtbaren Ort kämen. Er sagte nicht, oh, bald sind andere hier, dann geht es mir besser. Er wusste, dass es nicht stimmt. Er hatte nur einen Gedanken, um Gottes Willen, lass nicht noch einen meiner Familie hier landen. Das darf niemandem mehr erfahren, widerfahren. So warne doch meine Brüder. Die Hölle ist ein Ort, an dem völlige Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit herrschen. Darüber hinaus erinnert man sich an alles. Und vielleicht ist das das Allerschlimmste. Ich habe eine Ewigkeit Zeit, über Dinge nachzudenken, vor allem über die verpassten Chancen. Ich glaube, dass da Leute sein werden, die Gott erinnert, dass sie irgendwann mal in einem Gottesdienst wie diesem saßen. Irgendwann mal in der Bibel gelesen haben. Vielleicht in ihrer Konfirmation irgendeine Bibelstelle mitbekommen haben, die sie aber nie wirklich beachtet haben. Irgendwo einen Fernsehprediger gesehen haben und sich über den vielleicht nur geärgert haben, anstatt hinzuhören, was dieser Mann sagt oder diese Frau. Und dann muss ich eine Ewigkeit darüber nachdenken, wie viele Chancen mir Gott eigentlich gegeben hatte, auf ihn einzugehen, ihn kennenzulernen. Und ich habe sie nicht wahrgenommen. Die Bibel macht deutlich, dass eigentlich jeder drei Chancen bekommt in seinem Leben. Wie viele hattest du schon? Wie viele hatten sie schon? Wisst ihr, dass die Leute vor 100, 200 Jahren eine Lebenserwartung hatten von 40, teils sogar deutlich drunter? Eine durchschnittliche Lebenserwartung? Ich war ein alter Mann in der Zeit. Ich war einer der wenigen, die schon über die 40 waren und auch gesund und leben. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Menschen damals einen ganz anderen Gottesbezug hatten als die Leute heute, die alle mit 80, 90 Jahren rechnen, nur noch alle jung? Die haben ihr Leben anders gelebt, weil die damit rechnen mussten, jeden Tag vor dem Schöpfer zu stehen. Die wussten, von meinen 12 Kindern werden vielleicht 3 überleben. Das war so der Durchschnitt. Die meisten Kinder starben in ihrer Kindheit. Es gab noch die medizinische Möglichkeit, es gab viele Seuchen, Pest und andere Dinge. Und man wusste, man hat sein Herz nicht mehr so eng an die Kinder gebunden, wenn du das erste verloren hattest und das zweite und das dritte. Auch viele große Gläubige haben viele Kinder verloren in dieser Zeit. Wir uns geht es heute sehr gut und das ist eine große Gefahr auf der anderen Seite. Denn wir rechnen gar nicht mehr so mit unserem Tod. Die Toten werden ja eh weggesperrt, die sterben ja woanders. Meistens ist es so. Ja, die gehen in Hospiz, in Krankenhaus, der Tod bitte nicht im eigenen Haus. Also tun wir so ein bisschen so, als wäre es nicht so. Wenn wir auf eine Beerdigung gehen, naja, sind die anderen, die sterben. Ich liebe Beerdigungen zu machen, weil ich jedes Mal die Leute daran erinnere, du könntest der Nächste sein. Bist du bereit? Bist du vorbereitet für den Tag? Das ist die große Möglichkeit bei Beerdigung. Aber die meisten sind so routiniert, wisst ihr? Ältere Leute, jede Woche irgendeine Beerdigung. Man hört gar nicht mehr hin, was da gesagt wird. Man geht hin, man kennt den Ablauf und das war's. Aber man denkt nicht weiter, was ist mit mir? Wenn ich morgen, wo wäre ich dann? Was wird mein Ziel sein? Keine Partys im Himmel. Und dann lehrt uns diese Schriftstelle, dass es nichts Wichtigeres gibt als das Wort. Abraham machte dem reichen Mann deutlich, dass es nichts Wichtigeres gibt als das Wort Gottes, um unser Herz und Leben zu verändern. Wir haben auch Leute erlebt, die haben Wunder erlebt und sind zurückgegangen in die Welt und haben ihr Leben gottloser gelebt als vorher. Das ist nicht der Weg. Ein Wunder alleine ist noch kein Garant dafür, dass jemand gottesfürchtig lebt. Aber wenn das Wort zu mir sprechen darf, wenn ich mich entschieden habe, dass das mein Lebensstandard ist, mein Lebenshandbuch, dann kann jedes Wort mein Leben massiv verändern. Derselbe Heilige Geist, den wir heute gerufen haben, komm, Heiliger Geist, er macht das Wort lebendig. Er pflegt es ein in mein System, um das mal in der Computersprache auszudrücken. Er pflegt es ein. Jeder Satz, jedes Wort geht tiefer hinein in mein System, das System Bernd, das System Soraya, das System Margit. Und es wird lebendig. Es ist nicht einfach nur ein Buchstabe. Es ist Leben. Die meisten spektakulären und übernatürlichen göttlichen Beweise würden uns nur für kurze Zeit beeindrucken und beeinflussen. Das Wort selbst hat die Macht und die Kraft, unser Leben grundsätzlich zu verändern. Grundlegend. Mehr als jedes menschliche Wort das kann. Ich habe jetzt einen Filmausschnitt mitgebracht. Der Film ist ein Klassiker, ihr habt ihn wahrscheinlich alle schon gesehen, die 10 Gebote. Und dort gibt es so 10 Minuten, die ich mit euch gerne anschauen möchte. Danach geht es dann weiter.
Dass hier ein bisschen was zusammengetragen wurde, was nicht ganz in der Reihenfolge passiert ist. Es wurde 2 Schriftstellen aus den 5 Büchern Mose für mich dargestellt. Zum einen die Rückkehr Mose mit den Gesetztafeln und dem Bau des goldenen Kalbs und dann das Gericht Gottes über den aufrührerischen Familien Korah, Datans und Abirams. Das steht im 4. Mose 16, das erste war 2. Mose 32. Das macht aber nichts an der ganzen Sache, das passt schon ganz gut zusammen. Wir wissen, dass Korah selbst von Levi abstammte und dass ihm auch einige wichtige Arbeiten und Dienste rund um die Stiftshütte oblagen, aber er wollte darüber hinaus selber Priester sein. Im 4. Mose 16, ich möchte ein paar Verse von lesen ergänzend, ab dem Vers 23, da redete der Herr zu Mose und sprach, rede zu der Gemeinde und sprich, entfernt euch ringsum von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiram, und die Ältesten Israels folgten ihm. Und er redete zu der Gemeinde und sprach, weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt nichts an von allem, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet wegen aller ihrer Sünden. Da entfernten sie sich ringsum von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Datan aber und Abiram kamen heraus und traten an den Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und Söhnen und Kindern. Und Mose sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, alle diese Werke zu tun und dass ich nicht aus meinem eigenen Herzen gehandelt habe. Wenn diese sterben werden, wie alle Menschen sterben und gestraft werden mit einer Strafe, wie sie alle Menschen trifft, so hat der Herr nicht mich gesandt. Wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, so dass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunterfahren ins Totenreich, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und samt allen Menschen, die Korah angehörten, und mit all ihrer Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Ganz Israel aber, das rings um sie her war, floh bei ihrem Geschrei, denn sie sprachen, dass uns die Erde nicht auch verschlingt. Und Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte die 250 Männer, die das Räucherwerk darbrachten. Die sich also anmaßten, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun durften. Sie fuhren lebendig ins Totenreich, das hier mit dem Wort Hades beschrieben wird. Ich fand dieses Bild einfach sehr eindrucksvoll, um so ein bisschen eine Idee zu bekommen, was das eigentlich meint, an diesen Ort zu gelangen, wo sie ja lebendig hinuntergeführt wurden, direkt und sehr unmittelbar. Der zweite Tod, wir reden jetzt über Hades und Feuersee, über diese beiden Orte, der zweite Tod wird beschrieben unter anderem in Offenbarung 20, die Verse 11, 13 und 15 möchte ich lesen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der Hades also ist eine Zwischenstation. Es ist die Station, wo auch der reiche Mann in dem Gleichnis oder in der Geschichte von Jesus gelandet war. Es ist eine Zwischenstation. Es ist nicht der Feuersee an sich, sondern es ist der Ort, wo Menschen hingelangen, bevor sie vor dieses endgültige Gericht gestellt werden. Wenn alle Urteile verkündet worden sind durch den obersten Richter Jesus Christus selbst, wird alles, was sich Gottes Wesen widersetzt und alle, die die Gesetzlosigkeit getan haben, in den Feuersee geworfen. Auch die gefallenen Engel und sogar der Hades selbst wird dort sein Endziel haben. Etwas, was auch sehr spannend ist, ist, welche Insassen die Hölle haben wird. Und das ist vielleicht einer der überraschendsten Erkenntnisse, die mir jetzt hier so bei der ganzen Studium nochmal wichtig geworden sind. Nochmal eine Schriftstelle aus der Offenbarung 21, also ein Kapitel weiter, Vers 8. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugneten und von mir abgefallen sind, den Mördern und Ehebrechern, allen, die okkulte Praktiken ausüben und sich ihre Götzen und Idole geschaffen haben. Merkt ihr den Zusammenhang zu der Stelle von vorhin? Die hatten auch ihren Götzen geschaffen. Den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden in den See aus Feuer und Schwefel geworden. Das ist der zweite Tod, der für immer von Gott trennt. Das war Hoffnung für alle Übersetzung von Offenbarung 21, 8. Der See besteht also aus brennendem Schwefel. Schwefel ist eine nichtmetallische Substanz, bei deren Verbrennung starke Hitze entwickelt wird und ein sehr unangenehmer Geruch entsteht. Haben wir alle schon mal in der Nase gehabt. Wenn er so ein Streichholz anmacht, dann riecht er auch einen Schwefelgeruch. Und auch in der Offenbarung heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In eben aufgeführten Versen aus Offenbarung 21,8 sehen wir, dass es drei verschiedene Gruppen Menschen sind, die hier angesprochen werden. Es ist nicht nur eine, wie wir vielleicht grob denken können, sondern wenn wir diesen Vers uns genau anschauen, finden wir erstens Menschen, die Jesus verleugnen. Ich kann Jesus nicht verleugnen, wenn ich nicht von ihm weiß oder ihn nicht gekannt habe. Das wäre keine Verleugnung. Das zweite ist Menschen, die Jesus den Rücken zugekehrt haben. Das heißt hier, Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugneten, erstens, und von mir abgefallen sind. Das ist eine andere Gruppe. Muss nicht unbedingt dieselbe sein. Und drittens, die Sünder, die noch nie mit ihm gelebt hatten. Wir haben eben das Wort noch gehört, was Erika uns weitergegeben hat. Das schlägt ja in dieselbe Kerbe. Ein Übergabegebet zu sprechen, ist eine einfache Sache. Ich gebe mein Leben Jesus und das ist der Startpunkt für eigentlich jeden Menschen, wenn er mit Gott anfängt, oder für fast jeden Menschen. Wir fangen so an. Wir haben irgendwann erkannt, okay, Gott ist existierend, ich bin ein Sünder und wenn ich jetzt nicht umkehre und Gott zu meinem Herrn mache, dann gehe ich ja weiter meinen alten Weg und gehe immer weiter von Gott weg und habe keine Chance auf die Ewigkeit bei ihm. Also laden wir ja ein, jeden Sonntag, auch nachher, wenn wir das tun, nach vorne zu kommen, das Leben Jesus zu übergeben. Aber dann ist es noch nicht beendet. Das Leben geht ja weiter. Wie lebe ich weiter? Lebe ich dann in einer falschen Sicherheit? Naja, ich habe ja irgendwann mal das Gebet gesprochen, lebe zwar, wie ich will, aber naja, irgendwie wird es schon hinhauen. Und dann möchte ich dir empfehlen, deine Bibel ein bisschen genauer zu lesen. Nicht nur diese Schriftstelle, es gibt einige andere, die klar ausdrücken, dass man auch wieder zurückgehen kann in sein altes Leben. Man kann die Herrschaft Jesu verleugnen. Man kann zwar offiziell in eine Gemeinde gehen, aber wenn du dann den Lebensstil von dieser Person anschaust im Alltag, da repräsentiert aber auch gar nichts Jesus. Das ist eigentlich ein Albtraum. Und hörst dann, das ist doch Christ in deiner Gemeinde. Sag ich, was hat er gemacht? Oh Gott. Verstehst du manchmal so Dinge? Dann fragt man nach, ist ja nicht immer gleich auch so, aber das existiert. Diese Menschen existieren und vielleicht waren wir ja selbst mal so. Gott gibt Gnade, wenn wir sie denn nehmen und wenn wir bereit sind, uns verändern zu lassen. Denn der ursprüngliche Zweck der Hölle, den schreibt Matthäus in Matthäus 25, 41. Die Hölle wurde ursprünglich nicht für Menschen geschaffen. Das ist die gute Botschaft. Das war nicht Gottes Ziel zur Erschaffung dieses Ortes. Denn es heißt, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Das war die Zielgruppe für diesen Ort. Die, die gegen Gott rebelliert haben, vor langer Zeit aus dem Himmel ausgestoßen wurden, heute als Teufel und Dämonen ihr Unwesen treiben, für die war das Ziel gedacht. Und in Markus 9 heißt es, und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, reiße es aus. Es ist besser, halb blind in das Reich Gottes einzugehen, als zwei Augen zu haben und in die Hölle geworfen zu werden, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Unser Herr Jesus sagt diese Worte, um uns zu warnen. Er sagt, es ist besser, du brichst mit irgendeiner blöden Gewohnheit, mit irgendeiner Fehlhaltung, so schnell es geht, um nicht an dem Tag, wenn du vor dem Schöpfer stehst, abgeurteilt zu werden, weil du dein Leben für dich gelebt hast und nicht in seinem Willen. Er hatte Herrschaft oder er hat nicht Herrschaft? Die Frage kann ja niemand beantworten, außer dir selbst. Keiner kann für mich sagen, ob der Herr wirklich mein Herr ist, außer ich selbst. Ich kann ja selbst von den Verhaltensweisen relativ so handeln, als ob Jesus mein Herr wäre. Aber in mir drin ist Rebellion, Stolz, ich tue es mit Berechnung, ich habe andere Motive. Das kann ja keiner sehen. Er weiß es ganz genau. Und solange wir atmen, haben wir die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Solange wir atmen, können wir Buße tun. Und es gibt Menschen, die müssen vielleicht 100-mal für dieselbe Sache wieder auf die Knie gehen und sagen, es tut mir leid, ich habe es schon wieder gemacht. Ich bin noch nicht drüber. Ich habe immer noch diese Unvergebenheit in meinem Herzen. Oder ich trage immer noch was nach. Oder ich habe wieder mal gelogen. Oder ich habe andere Dinge getan. Solange wir atmen können, gibt es den Weg zur Umkehr. Und Gott sieht unser Herz an. Viel mehr als unser Verhalten oder das, was andere sehen. Jesus spricht hier über den Feuersee, die Gehenna, an dieser Schriftstelle Markus 9. Die Würmer in der Gehenna sterben niemals, weil das, was sie fressen, niemals aufhört zu existieren. Einer derer, die einen Blick in die Hölle geworfen haben, der beschreibt einen Riesenwurm, der das Fleisch der Menschen fraß, die in den Flammen gequält wurden. Das spielt gar keine Rolle, wie lange die Menschen schon in der Hölle gewesen waren. Sie hatten weiterhin Fleisch, das gefressen werden konnte. Jesus war sehr ernst und er rät uns, hier in diesem Leben konsequent auf Gott und seinen Willen ausgerichtet zu sein. Das ist unsere Option. Niemand muss das. Gott zwingt auch keinen dazu. Aber er macht uns unter anderem auch durch diesen Teil der biblischen Wahrheit klar, dass es Konsequenzen hat, was wir hier tun. Wir werden Rechenschaft geben vor Gott und es wird ein ewiges Gericht geben. Gott schickte mal einen Mann zurück. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns dieses Video auch anzuschauen. Ein Pastor, einen afrikanischen Pastor, in der Evangelisation von oder in der Feuerkonferenz von Reinhard Bunge kam dieser Mann zurück zum Leben. Einige haben das Video vielleicht mal gesehen. YouTube ist es auch zu finden. Was in dieser Version, die ich jetzt überall finde, nicht mehr vorhanden ist, in der ursprünglichen Version, die war ein bisschen länger, war ein Interview von diesem Mann zum Schluss. Und er sagte, dass Jesus ihm eine Botschaft gegeben hat in dieser Zeit, wo er tot war. Und er sagte, viele meiner Kinder kommen hierher, weil sie Streit pflegen und nicht losgelassen haben von Streit. Er hatte, ich habe das damals gedacht, wow, hab ich nie gehört, diese. Er sagte, ich habe seit diesem Moment keinen Streit mehr zugelassen, weder zwischen mir und meiner Frau, noch in meiner Gemeinde, noch sonst wo. Wenn Streit ist, bin ich sofort einen Schritt weiter hinten. Ich mache mich nicht in Parteiungen, lasse ich mich nicht reinhalten, weil das raubt ganz, ganz vielen Menschen die Ewigkeit bei Gott. Das ist eine kleine Sache, die doch so eine große Wirkung haben kann, weil Streit gebiert immer, wie auch alle anderen Sünde, letztlich den Tod. Das hat Paulus klar gemacht. Selbst so eine kleine Sache wie Streit, duldet keinen Streit in euren Familien. Sprecht über Dinge, handelt mit einem liebevollen Herzen, achtet den anderen höher als euch selbst. Das sind immer wieder die Punkte, die Streit verhindern oder beenden können. Ihr müsst nicht immer Recht haben. Manchmal lässt man jemandem Recht und ein, zwei Jahre später kommt und entschuldigt sich, weil er angesehen hat, ja, eigentlich hattest du ja ohnehin Recht. Okay, ja. Dem Hades, diesem Aufenthaltsort, diesem Zwischenort für Leute, die verloren gehen, folgt der zweite Tod. Und das ist der Feuersee, der ursprünglich für den Teufel und seine Engel geschaffen wurde. Es ist der Ort, wo das Leiden nie endet und Feuer und Würmer auf ewig quälen. Und diese drei Menschengruppen, von denen die Offenbarung spricht, die an dieser Endstation landen werden, ich wiederhole sie nochmal, es sind Menschen, die Jesus verleugnen. Vielleicht nicht mit ihrem Mund, vielleicht einfach nur mit ihrem Leben, wenn sie außerhalb der Gemeinde sind. Wie lebst du Montag, Dienstag, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie? Lebst du so, wie wenn jetzt alle zugucken können? Ist dein Leben in Ordnung? Führt der Herr dich oder machst du deine Spiele weiter? Vielleicht pflegst du Intrigen, vielleicht lügst du, vielleicht stiehlst du sogar. Ist ja egal, was es ist. Sünde trennt dich von Gott. Und er ist offensichtlich dann nicht Herr in deinem Leben. Menschen, die Jesus den Rücken zurückgekehrt haben, mögen jetzt hier keine sein, aber vielleicht begegnest du jemandem. Solange sie atmen, haben sie eine Chance umzukehren. Und die Sünder, die noch nie mit ihm gelebt haben, das ist jeder Mensch auf diesem Planeten. Wir reden von Deutschland, alleine von 98% unserer Bevölkerung, die keine lebendige Beziehung zu Gott haben. Viele gehen in eine Kirche, das haben eben gehört, 30% sind Mitglieder in einer Gemeinde, in einer Kirche. Aber das heißt noch nichts. Das heißt noch nichts. Wenn das anders wäre, unser Land wäre anders. Wenn 30% Christen in diesem Land wären, glaubt mir, unser Land wäre anders. Vieles wäre anders. Uns geht es schon gut, aber wir wären ein viel größerer Segen noch für ganz andere Nationen. So, das wird kommen. Ich glaube, dass das kommt. Aber im Moment geht die absolute Mehrheit unseres Landes direkt auf die Hölle zu. Und wenn da nicht Christen in ihrer Umgebung sind, die ihnen von Jesus erzählen, dann gehen viele verloren. Jeden Tag sterben Tausende, Zehntausende von Menschen in unserem Land, die nie von Jesus gehört haben. Die kennen nur ein bisschen Religion, ein bisschen Kirche, aber die haben nie gehört, dass ich Jesus persönlich kennen kann. Dass er mich liebt, dass er mir meine Sünden vergibt, dass er mein Leben führt, dass er mir hilft, hier erfolgreich zu sein, egal was ich tue. Ob ich als Hausfrau und Mutter aktiv bin, ob ich in einem Beruf stehe, ob ich als Rentner mein Dasein habe, ob ich krank oder gesund bin, er ist mit mir, er ist bei mir. Er liebt mich und er geht mit mir. Preis dem Herrn, er ist gekommen, um uns von dem Lohn unserer Sünde zu retten und uns das ewige Leben zu schenken. Und er hat den Preis bezahlt. Er hat den Tod besiegt und alle, die an ihn glauben, bekommen nicht nur eine beständige Gegenwart von ihm und seine Segnungen in dieser Zeit, sondern sie bekommen auch ewiges Leben in seinem Reich. Und noch in diesem Leben gibt es die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen. Die Weichen werden gestellt, solange ich noch atme. In Daniel 12 steht, sagt Daniel zu dem Engel, was wird der Ausgang von diesem sein? Ich glaube, die Engel, die fragen sich das immer wieder über uns. Was wird der Ausgang sein über Daniel? Was wird der Ausgang über Jörg sein? Über Rainer, über Iris? Was wird der Ausgang sein? Werden sie den Lauf durchhalten? Werden sie in meine Gegenwart weitergehen? Werden sie Größeres erwarten von mir? Das ist dieselbe Frage, die den Menschen von seiner Geburt bis zu seinem Tod am meisten beunruhigt. Wohin werde ich einmal gehen, wenn ich sterbe? Gibt es wirklich einen Himmel? Gibt es eine Hölle? Wie wird das alles mal enden? Tatsache ist, dass kein Mensch die gerechten Maßstäbe Gottes erfüllen kann. Und jeder wird daher schuldig gesprochen vor Gott. Niemand wird vor Gott stehen und sagen können, ich habe ein Leben geführt von den Maßstäben deines Reiches voll und ganz entsprechend und es gibt keinen Grund, mich zu bestrafen. Keiner wird das sagen können. Und der Grund für diese Unfähigkeit ist am Anfang der Menschheitsgeschichte zu suchen, im Garten Eden, wo alles begann. Dort missachtete der Mensch aus eigenem freiem Entschluss Gott. Und indem er dies tat, ergriff das Wesen der Sünde von ihm Besitz. Und durch seinen Verrat machte sich der Mensch zum Sklaven Satans, steht seitdem unter seiner Herrschaft und ist nicht in der Lage, sich selbstständig daraus zu befreien oder zu erlösen. Und dieses gefallene Wesen wurde an jeden Nachkommen Adams weitergegeben, also an die ganze Menschheit. Wir werden alle mit der Wesensart unserer Eltern, wenn wir so wollen, geboren. Aus Liebe gab uns Gott ein Versprechen. Obwohl der Mensch für seinen erbärmlichen Zustand ganz allein verantwortlich ist, würde Gott einen Erlöser senden und uns retten. Und dieser Erlöser ist Jesus Christus. Mehrere hundert Jahre vor seiner Geburt wurde er bereits angekündigt. Wurde angekündigt im Jesaja 7, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Sein Vater ist Gott selbst. Seine Mutter sollte eine Jungfrau namens Maria sein, eine Nachkommin von dem König David. Dies musste so sein. Wenn nämlich beide Eltern Jesu gefallene Menschen gewesen wären, dann wäre auch diese Wesensart seine gewesen. Aber er hat sozusagen, ich sage das ja mal gerne, Desoxyribonukleinsäure Gottes wieder neu auf diesen Planeten hineingebracht in diese Verbindung mit Maria, durch die Jesus entstand. Er musste von einer Frau geboren werden, weil es ein Mensch war, der in Sünde gefallen war. Und daher auch ein Mensch den Preis für diesen Verrat bezahlen musste. Er war also 100% Gott und 100% Mensch. Und als Jesus ans Kreuz ging, nahm er all unsere Sünden auf sich. Indem er sein Blut vergoss und starb, bezahlte er den Preis für die Sünde. Weil er jedoch ein vollkommen gerechtes Leben geführt hat, weckte ihn der Vater von den Toten auf und gab ihm den Platz an seiner Seite. König David, der ein Prophet und Vorfahre Jesu war, sah 1000 Jahre vor der Kreuzigung Jesu, was danach geschehen würde, und schrieb es auf. Es steht in der Apostelgeschichte 2, wird es zitiert, dieser Psalm. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. So, Jesus war im Hades, er war da und er kam auch hervor. Wann war er dort? Irgendwann zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung. Jesus schmeckte den Tod, er schmeckte die Hölle für jeden Menschen, damit die gerechte Strafe nicht über uns kommen müsse. Und wenn wir uns von unserem um uns selbst kreisenden Leben abwenden und uns seiner Herrschaft vollständig unterstellen, dann wird das, was er für uns getan hat, nämlich, dass er sein Blut vergoss und den Tod schmeckte, dann wird das für uns zu einem Lösegeld, das uns freikauft und vor Gott gerecht macht. Und dann haben wir wieder den gerechten Stand vor ihm. Wir können also der Strafe entgehen, die wir eigentlich verdient hätten. Und können im Gericht voller Zuversicht vor seinem Thron erscheinen. Dank sei Gott dafür in Ewigkeit. Und dies wird ausdrücklich in folgender Bibelstelle zugesichert. Epheser 2. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Halleluja. Ehre sei Gott. Das Ganze zusammenfassend möchte ich mit einem Zitat. Der Reichsaußenminister des Dritten Reiches, Joachim von Ribbentrop, sagte kurz vor seiner Hinrichtung, Worte, die darauf schließen lassen, dass er Jesus' Vergebung noch rechtzeitig angenommen hatte. Er sagte, ich hoffe, dass durch das Erlöserblut Christi auch mir noch Rettung und Barmherzigkeit zuteil wird. Lass uns doch bitte die Augen schließen. Wenn ein Nazi-Verbrecher, der mitbeteiligt war an der Ermordung und dem Tod von Millionen von Menschen, wenn er noch davon ausgeht, dass es, solange er atmet, die Möglichkeit gibt, sein Leben Gott anzuvertrauen und die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, dann kann jeder von uns auf dasselbe hoffen. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist heute hier und sagt, ich möchte heute hier eine Entscheidung treffen, meine Sünden Jesus zu übergeben und ihn zu dem Herrn meines Lebens zu machen, dann bitte ich um Gottes Handzeichen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.